Das ist die größte Nebelkerze, die ist im Bundestag zum Thema Corona, die ist gezündet. Mhm. Es ist der Demokratie-Simulation pur, um zu zeigen, guckt mal, wir wollen Aufarbeitung, stand im Koalitionsvertrag und wir bemühen uns jetzt. Und wir gucken ganz genau hin und das war auch die Einleitung von der Präsidentin. Ja, wir wollen Enquete und wir wollen aus den Fehlern lernen und. Aber davon ist ehrlich gesagt fast nichts übrig geblieben.
Ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Kai-Uwe Ziegler. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke mich auch, dass ich hier zum Thema Enquete und Corona nochmal sprechen kann. Danke.
Genau, Sie sagen schon das Thema. Es wird um einen Einblick in die Corona-Enquete-Kommission gehen. Einen, wie ich finde, sehr wertvollen Einblick. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie sind Veterinäringenieur und waren mehr als 20 Jahre lang als selbstständiger Kaufmann im Textil-, Groß- und Einzelhandel tätig. Seit 2016 sind Sie Mitglied der AfD, seit 21 Mitglied des Deutschen Bundestages. Außerdem sind Sie Obmann der AfD-Fraktion im Gesundheitsausschuss und seit September 25, da begann ja die Enquete-Kommission, sind Sie Obmann der AfD-Fraktion in der Enquete-Kommission. Der offizielle Titel ist Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse. In unserem Gespräch soll es um die Arbeit in der Enquete-Kommission gehen. Wir haben hier Dutzende Experten zu Corona befragt. Die meisten werden wahrscheinlich nie in der Enquete-Kommission aussagen können oder dürfen, aber hier durften sie das. Und für mich und denke auch für die Zuschauer ist es ein ganz wichtiger Baustein dieses Geschehens. Was geschieht jetzt eigentlich in der Enquete-Kommission? Dazu sind Sie sozusagen perfekt. Ich habe auch aus Transparenzgründen nochmal alle anderen Mitglieder der Enquete-Kommission angeschrieben, auch aller Fraktionen, habe dort keine einzige Rückmeldung bekommen. Deshalb bin ich froh, dass Sie hier sind und uns berichten können. Bevor wir gleich einsteigen in die Enquete-Kommission und auch eine Einführung geben, was ist das eigentlich? Vielleicht nochmal ganz kurz, frage ich eigentlich fast alle meine Gäste zu dem Thema, wie haben Sie anfänglich das Corona-Geschehen wahrgenommen? Gerade in der Anfangszeit, in der kritischen Zeit, wo manche sich entschieden haben, entweder Angst oder nicht. Wie haben Sie es erlebt?
Ja, ich war zu dem Zeitpunkt Einzelhändler, bin ich heute noch, bin immer noch Geschäftsführer von der Firma. Und wir waren seit vielen Jahren, also seit 1990 habe ich das gemacht, kurz nach der Wende. Und deswegen kommt man mit extrem vielen Leuten in Kontakt. Und ich kenne auch in meinem Ort, wo ich herkomme, bin ich so der berühmte bunte Hund, der wirklich viele Leute kennt. Und ich habe mich, als das dann losging, auch natürlich mit Leuten unterhalten. Ich sage, kennst du jemanden? Hast du von jemandem gehört? Kann ich da jemanden anrufen? Es interessiert mich einfach, was da passiert. Da war fast nichts. Ja, da war fast nichts. Und das hat mich irritiert, nachdem es dann wirklich losging, Holter die Polter. Und ich erinnere mich ziemlich genau daran, dass es am 18. März 2020 wurden wir in den Lockdown geschickt als Einzelhändler. Wir waren ja diese nicht essentiellen Wirtschaftsteile und man hat uns quasi aus der Kalten gesagt, so, ihr macht morgen zu und wenn ihr zufällig mal irgendwann einen Laden aufmacht, was verkauft, kostet es euch bis zu 25.000 Euro. Und die Umstände für diesen Moment waren für mich extrem gespenstisch, weil ich sowas auch aus DDR-Zeiten so nie erlebt hatte. Also das war quasi wie, ja, wir legen euch jetzt komplett auf Eis, bestrafen euch, wenn ihr was anderes macht und Fragen solltet ihr nicht stellen. Das war für mich eine Situation, die hatte ich so in meinem Leben noch nicht erlebt. Das ist auch so ein Moment, den sehe ich heute noch. Ich weiß, wie ich da in meinem Laden stand am ersten Tag. Laden war voll, doch früher stand vor der Tür. Und dann sage ich so, jetzt ist zu und wir wissen nicht, wie lange dieser Wahnsinn dauert, weil es gab damals ja keine Zeitansage. Es war so ein Moment, der geht auch bis zum Ende meiner Tage nicht wieder weg. Mhm. Der ist so einschneidend gewesen.
Das heißt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie hatten anfänglich und danach auch nie gesundheitliche Sorge oder hatten den Eindruck, es herrscht eine gesundheitliche Notlage in Ihrem Umfeld, was Sie wahrnehmen konnten?
Also ich, für mich gar nicht. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört. Ich habe, der einzigste Fall war jemand aus dem Skiurlaub gekommen, der hatte irgendwie eine leichte Erkältung und das war's. Ja. Und von da blieb auch lange diese Situation so. Also ich habe in meinem Umfeld immer gesagt, kennt ihr jemanden? Ich will mich mit denen unterhalten, ich will gucken, was da ist. Dann ist natürlich, Sie hatten es ja erwähnt, dass ich so eine gewisse medizinische Vorbildung habe, dass ich einfach auch die Grundidee von Infektionskrankheiten schon verstanden hatte und mich fragte, wenn es denn das ist, was man uns erzählt, wenn es denn so neu ist, warum passiert da nichts? Ja, warum werden Kinder nicht krank? Das war zum Beispiel eins, hat mich sehr lange beschäftigt. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die da Kreuzimmunitäten hatten. Wo können die herkommen, wenn es denn so neu ist? Alles Themen, die nie beleuchtet worden sind, wo ich einfach sage, hier kann kein existenzielles Problem, was Gesundheit betrifft, entstehen, weil die Daten, die man gesehen hat, das, was man gehört hat, die waren einfach so unspektakulär, dass es sich die ganze Zeit anfühlte wie ein großer Hoax. Ja,
das war so. Jetzt springen wir mal weiter sozusagen. Wir könnten den Abend oder unser Gespräch füllen mit dem, was alles passiert ist. Aber Ihre Expertise liegt ja da drinne, unter anderem, dass wir seit September 25 diese Enquete-Kommission haben. Es war ja ein langer Kampf für viele, die es mitverfolgt haben. Wie soll es nun aufgearbeitet werden? Untersuchungsausschuss ja oder nein? Die Enquete-Kommission ist rausgekommen, erstmal wertfrei. Können Sie uns kurz erklären, was genau ist dieses Instrument? Was macht, wie arbeitet eine Enquete-Kommission?
Also wie sie arbeiten soll oder wie sie arbeitet?
Wie sie arbeiten soll. Also, dann kommen wir auf die Praxis.
Also sie wird vom Bundestag einberufen, immer mit Mehrheit. So. Und das ist im Prinzip, soll es sein, eine Aufarbeitung. Man sollte daraus Lehren ziehen und dann für die Zukunft Dinge beschließen, die dann in Gesetzestexte überführt werden, um dann zu sagen, wenn sowas nochmal passiert, wollen wir besser vorbereitet sein und dazu müssten wir folgende Maßnahmen einleiten. Das ist eigentlich der Sinn einer Enquete-Kommission. So sollte es gemacht werden.
Und die kann, wenn sie dann möchte, zum Beispiel Sachverständige einladen?
Die kann Sachverständige einladen, die kann Expertise aus allen Richtungen, die kann sagen, alte Daten anfordern von der Bundesregierung oder von Institutionen, Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, um quasi auch die Aufarbeitung überhaupt erst mal in Gang zu kriegen. Mhm. Das ist eigentlich die Grundidee, um zu sagen, wir haben aus dem Vorgang als solchem gelernt, ja, wir haben gesehen, wo die Defizite sind, wo wir Fehler gemacht haben und wollen diese Fehler für einen ähnlichen Fall nicht wiederholen. Das ist eigentlich die Grundidee, die da steht.
Und wenn ich jetzt Sie, obwohl es immer schwierig ist, finde ich jetzt, dass Sie können ja nicht für die ganze AfD sprechen, aber Sie haben ja trotzdem Einblick, wenn Sie beschreiben müssten, was ist Ihr Anliegen als AfD, aber auch einfach als Abgeordneter und ja auch als Betroffener, wir sind ja trotzdem alle Menschen, die das miterlebt haben, was ist Ihr Anliegen in der Enquete-Kommission? Was wollen Sie da erreichen?
Also unser Ziel, als wir eingestiegen sind, wir haben ja diese Enquete-Kommission, wir wollten zwar einen Untersuchungsausschuss, haben aber auch der Enquete-Kommission zugestimmt. Weil für uns ist erstmal überhaupt ein Schritt in Richtung Aufklärung war für uns erstmal wichtig. Insofern waren wir auch in der Abstimmung damit dabei. Mhm. Unser Ziel war wirklich Aufklärung. Das war schon unser Hauptziel, Aufklärung der Versäumnisse aus dieser Zeit, der Fehler, die wir sehen. Und da war die Hoffnung, so würde ich das jetzt mal sagen, dass es in dieser Enquete-Kommission Sachverständige zum Beispiel gibt auf der anderen Seite, die sich auf Wissenschaftsbasis dem Thema nähern, die also mit einer gewissen Neutralität und nicht fraktionstechnisch gesteuert dieses Thema angehen, wo es vielleicht auch Diskussionen gibt, die über alle Grenzen hinweg funktionieren. Das war die Hoffnung. War die Hoffnung, dass Leute wie der Herr Professor Streeck oder die Frau Saskia Ludwig zum Beispiel, die in der Corona-Zeit auch aufgefallen sind mit anderen Meinungen, dass die vielleicht auch in der Enquete-Kommission landen und auf dieser Basis vielleicht eine Diskussion entsteht. Das ist aber nicht passiert. Sondern es sind bewusst diese Leute nicht reingekommen. Ich habe auch bis heute keine vernünftige Erklärung. Und die Sachverständigen, die aus den anderen Fraktionen entsandt worden sind, sind sowas von weichgespült und sind auf Fraktionslinie. Ich würde sagen, da zuckt nichts mehr. Das ist wirklich erschreckend. Ich hatte mal gehofft, da geht irgendwo mal noch so eine das sind viele Erwachsene, Erwachsene, das sind Leute über 50, 60, 70, wo ich denke, die hätten sich vielleicht auch innerlich mal freigeschwommen und könnten eine eigene Meinung vertreten, aber das habe ich das Gefühl, das ist ihnen abtrainiert worden.
Das war eigentlich auch mein nächster Punkt. Was haben Sie denn für einen Eindruck, was wollen denn die anderen Fraktionen? Kann man das verallgemeinern?
Ja, das ist die größte Nebelkerze, die ist im Bundestag zum Thema Corona, die ist gezündet. Es ist der Demokratie-Simulation pur, um zu zeigen, guckt mal, wir wollen Aufarbeitung, stand im Koalitionsvertrag und wir bemühen uns jetzt. Und wir gucken ganz genau hin und das war auch die Einleitung von der Präsidentin. Ja, wir wollen Enquete und wir wollen aus den Fehlern lernen und. Aber davon ist ehrlich gesagt fast nichts übrig geblieben. Mhm. Also wir hatten am Anfang die Hoffnung, dass das ein oder andere Thema schon mal in Konsequenz aufgearbeitet wird, auch teilweise von der anderen Seite, aber das ist alles nicht passiert. Also im Moment ist das, was wir sehen, was die Leute sich draußen auch noch anschauen können, ich kann nur sagen, guckt auf die Seiten des Bundestages, da ist die Enquete-Kommission zu finden. Ihr könnt euch jede Sitzung angucken und könnt euch eure eigene Meinung zu dem Thema bilden, was dort von wem gesagt worden ist. Und dann kann man sagen, ist da der Wunsch nach Aufarbeitung da? Ist der hörbar? Und ich höre den da nicht. Mhm. Sondern es ist versucht, das große Handtuch des Schweigens drüber zu decken und zu sagen, hoffentlich merken es die Leute nicht und hoffentlich ist es irgendwann vorbei und wir können dann Haken dran.
Mhm. Jetzt sagen Sie, guckt euch im Internet die Sitzungen an. Aber wenn ich richtig informiert bin, kann ich mir gar nicht alle Sitzungen der Enquete-Kommission angucken, weil es auch nicht öffentliche Sitzungen gibt. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Und wie kam es dazu? Weil andere Enquete-Kommissionen in den Landtagen tagen immer öffentlich, oder?
In den Landtagen bin ich mir nicht. Es gibt eine Vorbereitungssitzung. Das ist, kann auch sein, dass das in den Landtagen auch so ähnlich ist. Und zwar wird eine nicht öffentliche Sitzung gemacht, die findet immer vor der öffentlichen Sitzung statt. Mhm. Dort meistens ungefähr eine Stunde. Und ist auch immer an den Tagen, wo sowieso die öffentlichen Sitzungen stattfinden. Mhm. Und da werden Beschlüsse gefasst. Also welche Materialien fordern wir an? Was gibt's für Anträge von den einzelnen Fraktionen? Welche Sachverständigen werden zum nächsten Mal eingeladen? Und. Ja, und das kann man natürlich auch öffentlich machen. Und ich würde es mir wünschen, es wäre öffentlich. Weil dann einfach auch zu sehen ist, wie da mit der Opposition umgesprungen wird. In dem Fall sind wir leider Gottes die Einzigen, die übrig geblieben sind, weil die Linken sich mehr oder weniger auch mit fliegenden Fahnen auf die andere Seite geschlagen haben. Die Zeit von BSW ist da vorbei. Da gibt's leider keinen mehr, der vielleicht eine ähnliche Intention hatte, wie wir sie haben. Und deswegen wird mit unseren Anträgen dort in einer Radikalität umgegangen, die kann man nach außen, könnte man gar keinem erklären. Also wir stellen Anträge, wir wollen die und die Unterlagen haben, wir wollen, da hängen so, das heißt bei uns Medienwürfel, da hängen so Würfel oben an der Decke, wo man quasi in alle Richtungen Grafiken einblenden könnte. Das war mal ein Antrag von uns, um zu zeigen, so und so ist es gelaufen. Wir wollten, dass wir im Fließtext vorkommen bei dem Abschlussbericht. Wir wollten, dass die Enquete-Kommission um diverse Themen noch erweitert wird, weil bestimmte Themen, wir können nachher nochmal drauf kommen, das Thema Impfung kommt also in der gesamten Enquete-Kommission nur einmal vor. Mhm. Ja, es kommt nur einmal vor und wir haben gesagt, wir wollen noch PCR-Tests. Wir wollen alle die Themen, die die Menschen draußen beschäftigt haben, die wollten wir gerne noch reinnehmen und haben einen Antrag gestellt und diese Anträge werden dann nicht mal besprochen. Wir stellen sie und dann wird beschlossen, es wird nicht dazu debattiert, es wird nur abgestimmt und dann haben wir vielleicht 5 Anträge und dann dauert es 1,20 und dann wird kurz Antrag 1, Antrag 2, Antrag 3, da wird abgestimmt, wird nicht, ist es verboten, dazu zu sprechen. Mhm. Unsere Wünsche dazu werden immer mehrheitlich abgelehnt. Und dann funktioniert die Demokratie, oder also wir würden sagen, unsere Demokratie, die dann da so ist, funktioniert dann so, dass alles, was von Opposition kommt, eigentlich als nicht passiert, ad acta gelegt wird. Und so geht man da um. Und um das vielleicht auch nach außen nicht zu zeigen, macht man das natürlich nicht öffentlich. Mhm. Wir hätten auch den Anspruch gehabt, zum Beispiel stellvertretende Ausschuss, Enquete-Kommissionsvorsitzende zu stellen. Wir haben das auch ein paar Mal probiert. Aber wird natürlich auch im nicht öffentlichen Teil alles immer von allen abgelehnt. Ja.
Wenn ich richtig informiert bin, hatten Sie auch Sachverständige einladen wollen, die kompetent erschienen und die werden dann auch einfach abgelehnt.
Ist uns am Anfangsbereich passiert. Mhm. Da ist, wir hatten Hans-Jürgen Papier, das ist der ehemalige Chef des Bundesverfassungsgerichts, hatten wir eingeladen und eine Frau König, das ist so eine Impfgeschädigte. Und die hätten wir gerne zu einem Thema mit eingeladen, ist damals abgelehnt worden. Mhm. Im Moment haben sie einen besonderen Move sich einfallen lassen. Am Anfang wurden die Sachverständigen, konnten wir Sachverständige benennen, und die wurden dann im Namen der Enquete-Kommission eingeladen. Mhm. Jetzt ist was Besonderes passiert. Jeder, der eingeladen wird, kriegt eine Fußnote. Kann man unten nochmal nach. Ist im Namen der AfD-Fraktion eingeladen. Ist im Namen der CDU-Fraktion eingeladen worden. Jeder kriegt quasi seinen Stempel. Mhm. Und wer damit in der heutigen Zeit dann Ärger kriegt, sagt dann natürlich, nee, da komme ich lieber nicht. Also man hat das so gemacht, dass man versuchte, den Leuten, die wir einladen, auch gleichzeitig noch jetzt eine Markierung zu verpassen. Und da wird der eine oder andere sagen, nee, das tut mir leid. Wenn die gesamte Enquete-Kommission mich einlädt, würde ich kommen. Aber wenn ich auf Tickets der AfD kommen muss, und das steht ja in meiner Vita drin, komme ich lieber nicht. Mhm. Und das ist auch neu. Und das ist natürlich nicht unabsichtlich. Mhm.
Also das stimmt de facto, weil ich mit Experten im Gespräch bin, die Angst davor haben, dieser Einladung zu folgen, und der vorigen Einladung wären sie gefolgt. Also das macht was mit Leuten, gerade in dem Umfeld, in dem wir gerade leben.
Das ist richtig. Und das ist einfach auch so ein Trick. Und das merkt derjenige, der nur mal so grob drauf guckt, sieht das nicht, merkt das nicht. Und denkt sich, ja, warum sind jetzt der und der und der, warum werden halt Leute eingeladen, die sagen, ja, ich habe kein Problem, wenn ich von der AfD eingeladen bin. Wer sagt, ja, ich muss in meinem beruflichen Umfeld oder wo auch immer mich dann später dafür rechtfertigen, dass die nicht kommen. Das verstehe ich auch, habe ich auch wirklich, weil es ist in der heutigen Zeit an der Stelle, wenn man sich dann später beruflich rechtfertigen muss oder Schlimmeres, das ist es dann auch nicht wert.
Ich erinnere mich, ich habe ja fast alle Sitzungen geguckt, ich erinnere mich an eine Szene, da sagen Sie sowas Ähnliches wie, wir arbeiten doch im Gesundheitsausschuss, in dem Sie ja auch sind, auch zusammen. Was ist jetzt hier eigentlich so schwierig? Oder Sie, ich glaube, Sie beschreiben eine Diskrepanz zwischen der Zusammenarbeit im Gesundheitsausschuss und der Enquete-Kommission. Können Sie das mal beschreiben, was der Unterschied ist?
Na, ich bin in beiden Obmann. Und der Obmann hat eigentlich die Funktion, die Koordinierung der eigentlichen Ausschussarbeit, eine Enquete-Kommission ist eigentlich auch nur ein Ausschuss, mit den anderen Obleuten. Jede Fraktion stellt einen Obmann, eine Obfrau, und wir treffen uns immer einen Tag vor der Sitzung im Normalfall oder drei Tage vor der Sitzung, und dann besprechen wir die Sitzung, die dann kommt. Und im Gesundheitsausschuss mache ich das jetzt seit 2021. Und ja, da war am Anfang auch so eine Sperre drin, wo so ein, ja, das ist einer von denen. Aber es ist heute so, dass man die Themen dort wirklich sehr sachlich bespricht. Ja, und auch Vorschläge mal von mir, das würde heute natürlich keiner bestätigen, aber auch Vorschläge von mir sagt, ja, das können wir so machen, das ist vernünftig. Mhm. Ja, also man versucht, ich bin immer ein sehr praktikabler Mensch. Ich sage dann mal, also wollen wir es nicht so machen oder so machen. Dann sind die manchmal so, dass sie sagen, ja, jetzt ist das schon der Vorschlag, den wir nehmen müssten, jetzt machen wir es so. Ja, aber wir reden natürlich nicht laut drüber. Und da wird sich nicht angeschrien, da wird nicht ein ganz normaler menschlicher Umgang mit guten Tag und guten Weg und so, wie man das eigentlich in Mitteleuropa macht. Mhm. Das ist in der Enquete-Kommission nicht so. Sondern da brennt quasi schon die Luft, wenn man reinkommt. Da wissen wir, dass alles, was von uns kommt, dort choreografiert, abgelehnt, teilweise in einem Tonfall, der wirklich drüber ist. Mhm. Weil natürlich, ich bin da der Einzige, der da sprechen darf, und mehr oder weniger habe ich dann eine Runde von meistens Damen, die so drauf sind, dass man sagt, ja, der Spaß ist da in der Runde vorbei. Mhm. Ja, und für mich ist das auch so, so eine Obleuterunde soll konsensual arbeiten. Man könnte also sagen, wenn sich alle Obleute einig sind, muss darüber im Ausschuss nicht mehr abgestimmt werden, um die Arbeit zu beschleunigen. Mhm. So. Wenn die sich aber nicht einig sind, muss im Ausschuss nochmal abgestimmt werden. Und dafür sind dann die nicht öffentlichen Sitzungen, weil ich bei vielen Dingen, wo wir sagen, hier ist unser Antrag, wollen sie den nicht zurückziehen? Sag ich, nee, den ziehe ich nicht zurück, weil der ist uns viel zu wichtig, und dann sollen die anderen das zumindest nochmal kurz hören. Ergebnis ist im Moment, es wird nur noch gesagt, erster Antrag, es wird nicht mal der Titel vorgelesen. Und dann wird abgestimmt. Also das ist da wirklich eine Entwicklung. Das kenne ich so aus dem Gesundheitsausschuss nicht. Und es ist auch kein Arbeiten. Mhm. Aber es ist sicherlich dem Thema geschuldet, und da wollen die andere Seite, will da gar keine Luft dran lassen.
Vielleicht auch für die, die nicht die Enquete-Kommission verfolgt haben, jetzt, wenn die Enquete-Kommission läuft und es findet eine Sitzung statt, es wurden Sachverständige eingeladen, wie ist es dann strukturiert? Wie kommen jetzt zum Beispiel Sie an Ihr Ziel, was Sie ja wollen, aufarbeiten, nachfragen? Können Sie da überhaupt arbeiten in der Struktur dieser Enquete-Sitzungen?
Ja, die Regeln bestimmen komplett die anderen. Mhm. Also wir haben als Opposition gerade mal noch das Recht zu sprechen und wir haben das Recht, unsere Minuten zu besprechen. Und die Minuten sind ausgerechnet worden im Vorfeld. Mhm. Es gab mal zweimal das nannte sich Berliner Stunde. Da hatten wir als Fraktion mal, glaube ich, insgesamt 2 Minuten mehr, weil das nach der Berechnung so war. Und das haben sie nach 2 Versuchen wieder eingestellt. Und jetzt haben wir einen sogenannten 5-Minuten-Modus. Und da kriegt jede Fraktion abhängig von ihrer Stärke in der Enquete-Kommission ihre Minuten zugeteilt. Im Moment haben wir, weil wir dort, also man muss wissen, wir sind mit 21% gewählt worden zur Bundestagswahl, bedeutet aber an Sitzen etwa 23% in der Enquete-Kommission, 23% im Bundestag. So, und uns steht quasi 23% der Zeit zu. Und deswegen haben wir von den insgesamt 3,5 Stunden stehen uns 23% zu, ist untergerechnet, sind das 6 mal 5 Minuten für Frage und Antwort. Und da muss alles reinpassen. Also ist unsere Vorbereitung auf diesen Tag ist schon sehr intensiv. Ja, dass wir uns im Vorfeld, dass die MdBs die sprechen wollen, dass unsere Sachverständigen die sprechen wollen, dass wir uns im Vorfeld absprechen, wer übernimmt welchen Sachverständigen, wer will in welche Richtung gehen. Es wird debattiert, ob das sinnvoll ist, ob wir damit unsere Ziele erreichen können. Und dann versuchen wir das so zu planen, dass wir dann in der Sitzung möglichst auf den Punkt genau A sprechen, unsere Fragen stellen, unsere Antworten bekommen, weil wir können quasi keine Sekunde verschwenden, weil wir kriegen auch keine oben drauf.
Das hat mich auf jeden Fall von Anfang an, habe ich bemerkt, dass es mir unmöglich erscheint, gewisse Dinge in so einer kurzen Zeit zu besprechen. Und ich habe dann auch den Eindruck gehabt, aber das würde ich gerne von ihr hören, dass es auch wie die Taktik gibt, mancher Antwortenden, die Antwort so in die Länge zu ziehen, dass eigentlich Zeit geschunden wird. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das ist so. Also man muss, das sehen die Zuschauer nicht. Ich hatte ja vorhin von dem Medienwürfel gesprochen, da sind auch Sachverständige zu sehen, die nicht persönlich anwesend sind. Die können auch online dazu gerufen werden. Und in diesem Medienwürfel läuft die ganze Zeit die Uhr. Also die fängt an, bei 5 Minuten zu laufen und läuft dann runter. Und man sieht es uns vielleicht an den Gesichtern an, dass man immer mal kurz da oben diese Uhr in seiner Formulierung immer mit dem Hinterkopf hat, um die Zeit nicht weglaufen zu lassen. Und das machen die Sachverständigen, die nicht von uns gefragt werden wollen, natürlich auch. Also wo man sich besonders gut angucken konnte, war Drosten. Also der hat wirklich die Zeit weggequatscht. Anders kann man es nicht sagen, um auf das, was Stefan Homburg ihn gefragt hat, nicht mehr antworten zu müssen. Und das hat er mehrmals gemacht. Erst hat er die Sprache nicht verstanden. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch jetzt das falsche Thema. Aber er hat niemals auf die Frage wirklich geantwortet. Und dann sorgen natürlich auch die Vorsitzende, Frau Hoppermann ist das in dem Fall von der CDU, sorgt auch dafür, dass dann konsequent auch abgebrochen wird. Da kommt ein Gong und die Sachverständigen können dann meistens noch 10 Sekunden reden, wenn sie wollen, aber wir im Normalfall nicht. So, und das ist einfach eine Zeitgeschichte, die uns extrem eingrenzt, um zu sagen, kommen wir zu Ergebnissen, können wir nochmal nachfragen. Und wenn man so Kandidaten hat, das war letztens auch bei Lauterbach zu sehen, das ist bei Drosten zu sehen, das ist bei Frau Büchs zu sehen, die schwatzen die Zeit weg. Und dann ist es für uns schwierig, sagen, danke, 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 ohne jetzt extrem unhöflich zu werden, müsste man ihn einfach dazwischen schwatzen, um überhaupt noch zu seinem Recht zu kommen. Mhm. Weil wenn die Zeit abgelaufen ist, ist es abgelaufen.
Mhm. Jetzt haben Sie ja schon ein paar prominente Namen genannt, die auch vor Ort waren und befragt wurden. Was würden Sie jetzt sagen? Ich weiß nicht, wie viele Sitzungen sind jetzt vorbei?
Wir hatten jetzt 10 Sitzungen, acht Sitzungen insgesamt, kommen noch 12 und dann war die ganze Enquete-Kommission quasi schon. Ja.
Was würden Sie jetzt sagen, Stand jetzt, was waren also Highlights, was waren Befragungen, Sachverständige, Beiträge, wo Sie denken, die waren wertvoll, die waren gut, die waren besonders, die haben Sie, an die erinnern Sie sich, die haben wirklich was beigetragen. Haben Sie da irgendwie so Erinnerungen, wo Sie denken, das war
ja, da gibt's, gut? Gibt's ganz viele Geschichten. Das sind natürlich die Prominenten, also der ehemalige Gesundheitsminister Spahn war sicherlich ein Highlight, die Frau Büchs war ein Highlight, der Herr Drosten war ein Highlight. Das waren alles Leute, wo auch, weil die halt extrem polarisiert haben in der Corona-Zeit, dass die natürlich auch draußen vom Publikum scharf beobachtet werden, was die dort machen. Und das ist sicherlich hat auch die größte Medienreichweite am Ende erzielt. Wir hatten jetzt in der letzten Sitzung, war dann Herr Wieler und Herr Lauterbach da. Auch die haben natürlich Reaktionen in Größenordnung ausgelöst. So, und da sind halt auch Aussagen gekommen. Also Spahn hat wirklich in der Sitzung, das war glaube ich am 15. Dezember war der da, er hat gesagt, ja, die Impfung war nie zum Fremdschutz, hat gedacht gewesen, niemals. Also mit einer Selbstverständlichkeit hat er das da rausgepoltert, wo eigentlich allen von uns das Gesicht eingeschlafen ist. Die sagt, das ist, hat er doch jetzt nicht wirklich gesagt. Ja. Und er sagt, wir waren niemals Fremdschutz. Ja. Oder es gibt ja gar keine Infektionsschutzmasken. Es sind ja alles Arbeitsschutzmasken. Und denen er also mindestens 3 Milliarden Stück verbrannt hat. Also das ist auch so, die Zahlen. Also mit einer Nonchalance ist er da drüber gegangen. Das hat für ihn scheinbar auch gar keine Konsequenzen. Also wir haben eigentlich erwartet, dass da mal irgendwas passiert. Das waren so die Highlights.
Da vielleicht will ich kurz einhaken. Herr Spahn hat auch gesagt, die Masken wurden dafür nie zugelassen. Und er hat sie auch nur für das medizinische Personal bestellt. Und das widerspricht ja total der Menge der georderten Masken. Also diese beiden Aussagen, die habe ich mitverfolgt, dachte ich, jetzt müsste ja im Prinzip das ganze Land, aber das habe ich schon so oft gedacht, das ganze Land aufhorchen und sagen, also der Minister hat gerade gesagt, übrigens, es gibt keine Infektionsschutzmasken und es gibt keinen Fremdschutz. Aber was ist danach medial passiert mit diesen Aussagen? Das sind ja höchst brisante Aussagen.
Ja, wenn das nicht abends in der Tagesschau kommt, und das kam nicht in der Tagesschau, dann passiert natürlich nichts. Ja, und das ist das, wo ist der Brennpunkt? Ja, wo ist der Brennpunkt? Wo ist die Tagesschau? Wo ist diese, wo ist das Heute-Journal? Und hält da, die hätten ja die Aufzeichnung alle gehabt. Die hätten das thematisieren können. Aber die haben sich natürlich bewusst nur auf diese Maskenbeschaffung, konzentriert. Um die eigentliche Brisanz, die noch hinter dem, was Spahn sonst sagt, einfach rauszunehmen. Und alle haben Spahn zu Masken befragt. Ich hatte für uns gesagt, wir machen das gar nicht. Weil das Thema, das ist, wo alle drauf warten. Wenn wir den Mann einmal hier haben, fragen wir den zu den Sachen, die er entschieden hat. Das haben ja viele vergessen. Spahn hat, es war ja der, der Corona erst in diese Richtung rein gedrängt hat, der alle, der Impfstoffe als erster bestellt hat, der alle Maßnahmen sind über Spahns Tisch gelaufen. Und das nicht zu besprechen, und das war der Plan. Es war der Plan, uns mit den Masken zu beschäftigen und ihn über zu anderen Themen gar nicht zu befragen. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht, weil wir wussten, dass die Linken und die Grünen wollten das Maskenthema, die sind doch, glaube ich, nur deswegen da. Die versuchen Spahn über diesen Kanal irgendwie zu beschädigen, weil der ihnen politisch nicht in Kram passt. Der Rest interessiert die überhaupt nicht. Und da haben die an dem Tag nur Masken gefragt. Und da habe ich gedacht, lass die Frau Pichotta von Grünen, die fiebert schon drauf, lass die ruhig mal zu Masken fragen. Wir fragen die Dinge, auf die der nicht gefasst ist. Und das hat für uns am Ende viel, viel besser funktioniert, weil wir die Themen aus ihm rausgekriegt haben, Impfung, wozu waren die Masken da, welche Maßnahmen hat er? Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, weil das zu dem Zeitpunkt noch ein Thema war, wie ist die Protokollführung im Paul-Ehrlich-Institut? Ich war da nicht so ganz nett zu ihm, weil ich ihn eigentlich ausgetrickst habe und ihn als Gesundheitsminister gefragt habe, für wie wichtig er Protokolle hält. Und da hat er mir erst gesagt, dass das extrem wichtig ist und dann habe ich ihm gesagt, dass die Bundesregierung und sagt, ja, das gibt aber gar keine. Und dann hatte er das nicht verstanden und da war wirklich, leider Gottes ist das auf dem Video nicht zu sehen, also das, was da an Geräuschkulisse plötzlich entstanden ist in der Regierungskoalition, das war schon spektakulär, weil Spahn quasi mehr oder weniger ausgeplaudert hatte, dass es doch irgendwas geben muss. Ja, und im Nachhinein wurde uns dann ja auch etwa 4 Wochen später gesagt, ja, es gibt dann doch was. Also Wir haben an dem Tag eigentlich auch nochmal die Lüge der Regierung, die zu dem Zeitpunkt immer in der Enquete-Kommission verkauft worden ist, aufgedeckt. Das kriegen die Leute draußen nicht so mit, weil die natürlich den nicht öffentlichen Teil nicht sehen können. Mhm. Und unser Kampf um Daten, der existiert da schon seit längerem und auch den natürlich nicht sehen können. Aber das war ein Highlight für mich persönlich, die Frau Büchs. Mhm. Natürlich auch eine sehr polarisierende Gestalt aus der Corona-Zeit, die sich dort auch am Anfang so benommen hat, wie wir es erwartet haben. Die wurde aber irgendwie dann doch in die Enge getrieben mit den Aussagen, mit den Dingen, die sie damals im Namen des Ethikrates als Ethikratsvorsitzende getätigt hat, versuchte sich plötzlich, ich habe damals nicht so als diese Ethikratsvorsitzende gesprochen, ich habe nur immer als Wissenschaftlerin gesprochen. Sie wollte sich quasi auf ihre Privatperson zurückziehen, um nicht mehr damit konfrontiert werden zu müssen. Und das ist für jemand, der sich diese Zeit da vielleicht nochmal in Gedanken zurückruft, wie präsent diese Frau war. Die wurde uns ja quasi tagtäglich um die Ohren gehauen, um uns in irgendeine Richtung zu drängen. Ja, also Kinderimpfung empfohlen bei vorerkrankten Kindern. Gibt es dazu irgendeine Erklärung? Gibt es dazu eine Studie? Nein, es war um ihre Privatmeinung. Mhm. Ganz ehrlich, wie viele Kinder sind danach vielleicht erkrankt? Sind welche danach gestorben nach dieser Impfung? Mhm. Es gab dazu gar keine Studie. Es gab eigentlich auch gar keinen Grund. Und jeder, der sagt, wir probieren jetzt hier mal an schwer vorerkrankten Kindern eine sogenannte Impfung aus, wo wir überhaupt nicht wissen, was das in der Konsequenz machen kann. Weiß nicht, ob das ohne Tote abgegangen ist. Das ist nur eine Vermutung, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das ohne Schaden abgelaufen ist. Und dafür müsste man normalerweise die Frau Büchs auch wirklich zur Rechenschaft ziehen. Weil die hat das zur besten Sendezeit den Eltern, die dann die Entscheidung getroffen haben, mehr oder weniger aufgegeben, auf den Weg gegeben und gesagt, ja, macht das. Das ist gut für eure schwer vorerkrankten Kinder. Halte ich für ziemlich verbrecherisch, das muss ich so sagen. Da habe ich auch gar kein Verständnis mehr dafür. Weil diese Frau in ihrer Funktion, mit ihrer Reputation eine Meinung da draußen verbreitet hat, die sicherlich wenig Nutzen, aber häufig Schaden angerichtet hat. Mhm. Da hoffe ich halt wirklich, dass da mal noch irgendwas passiert. Mhm. Ja, es ist wirklich eine schlimme Person gewesen für mich, weil ich einfach sage, wer hat die Frau dorthin gesetzt? Wer hat der Frau mehr oder weniger jeden Tag erzählt, was sie zu sagen hat? Und die hat ja Meinungen verbreitet, die dann draußen als, das ist jetzt in Stein gemeißelt, das muss so gemacht werden. Mhm.
Also zum Beispiel, dass sich die mRNA innerhalb von kürzester Zeit aus dem Körper entfernt, was jetzt nicht
stimmt. Wir könnten jetzt mal diese Bewegung, die sie da immer macht. Also das.
Obwohl ja auch nachträglich immer klarer wurde, dass innerhalb des Ethikrats die Situation anders aussah. Also da gab es schon widersprüchliche Meinungen, hat man auch manchmal festgestellt. Aber vielleicht nochmal von Frau Büchs weg, obwohl es natürlich sehr relevant ist, Sie haben vielleicht recht. Wenn jetzt Herr Spahn, Frau Büchs, Lauterbach, Wieler in die Enquete-Kommission eingeladen werden, die können absagen. Die sind nicht verpflichtet zu kommen, weil es kein Untersuchungsausschuss ist. Das heißt, die kommen freiwillig.
Im Moment kommen die freiwillig.
Das heißt doch aber auch, nehmen wir Herrn Spahn. Herr Spahn kommt in die Enquete-Kommission, er kommt da freiwillig hin, er müsste nicht kommen. Er setzt sich also einem gewissen Risiko aus, würde man meinen. Er geht dann dahin und kann in aller Öffentlichkeit sagen, dass obwohl es Maskenpflichten für die Allgemeinbevölkerung gab, dazu zählten dann auch Kinder, dass es niemals Infektionsschutzmasken gab. Er kann auch sagen, er hat es selber propagiert, impft euch für euch und für andere und sagt jetzt, es gab nie eine Zulassung für einen Fremdschutz bei einer Covid-19-Impfung. Was ich mich frage ist, ist das dann eine Machtdemonstration? Weil der Spahn muss ja das Risiko kennen. Aber anscheinend ist das Risiko ja nicht groß, sonst würde er ja nicht freiwillig kommen und sogar solche Aussagen tätigen. Was ist es dann? Was soll dieser Besuch? Ist es, also ich denke mal, Politiker denken strategisch und kalkulieren und überlegen sich Vor- und Nachteile. Und anscheinend hat ja der Besuch bei der Enquete-Kommission trotzdem dann noch einen Sinn, obwohl so eine Aussagen getätigt werden können. Verstehen Sie, was ich meine? Was ich verstehen wollen würde, warum kommt er überhaupt dann dahin?
Ich glaube, Spahn ist jemand, der sehr sendungsbewusst ist. Mhm. Der will auch in der Öffentlichkeit stehen. Der wollte, glaube ich, auch dieses Gutachten zum Thema Masken, bis Sie mir wissen, gerade entkräften. Das ist Ihnen auch teilweise gelungen.
Mhm.
Ich glaube, das war sein eigenes Ziel, weil er eigentlich mit den Vorwürfen in der Öffentlichkeit konnte zwar vielleicht irgendwo mal vor einer Kamera stehen, aber so lang und breit ausführen konnte er bis zu dem Zeitpunkt nicht. Und er ist, glaube ich, dahin gegangen, um das Thema vom Tisch zu kriegen.
Mhm.
Und wenn wir das richtig sehen, war danach auch nichts mehr. Also das Thema Maskenskandal war danach abgefrühstückt. Mhm. So, und er ist in seiner CDU-Fraktion immer noch Fraktionsvorsitzender. Ihm hat das scheinbar überhaupt nicht geschadet. Ja. Und für mich ist es einfach auch nur eine Fortsetzung der Corona-Zeit, zu sagen, was kann ich mit den Leuten noch alles machen?
Mhm.
Ja, ich kann ihnen quasi auch noch sagen, wir haben euch damals angelogen und guckt mal, es passiert uns gar nichts. Ja, wir können euch alles, was über euch damals anders erzählt haben, sagen wir euch jetzt. Naja, eigentlich war es ja übrigens so. Und niemand sagt, also kleinen Moment mal bitte, du wirst jetzt dafür in Haftung genommen, du wirst jetzt zur Rechenschaft gezogen. Das ist eigentlich nochmal so die Sahne auf die Torte oben drauf, um zu sagen, wir zeigen den Leuten mal, dass sie quasi gar keine Chance haben, das Corona-Unrecht aufgearbeitet und Konsequenzen daraus zu erzielen. Den Eindruck habe ich manchmal auch.
Mhm.
Also das sind diverse Leute, die da haben dort Sachen gesagt, wo ich sage, ja, jetzt müsste doch normalerweise ein Staatsanwalt mal sagen, kleinen Moment mal bitte, das ist ja jetzt hier anders, aber unsere Rechtsstaatlichkeit ist ja, wenn man da genau hinguckt, manche Tage sehr, sehr schwierig zu verkraften.
Mhm.
Und das ist in der Corona-Enquete-Kommission auch sehr, sehr sichtbar.
Mhm.
Und das ist die einzige Erklärung, die ich habe.
Mhm.
Ja, Sendungsbewusstsein, und er wollte halt dieses Gutachten von der Frau Suthoff eigentlich damit wegputzen.
Ja, und Vermutung natürlich, und irgendwie auch die Sicherheit, dass nichts Schlimmeres passieren kann. Weil es wurde ja dann diese Aussagen getätigt, und die Berliner Staatsanwaltschaft, glaube ich, hat ja dann jegliche Ermittlungen eingestellt, ist vielleicht ein paar Wochen jetzt her oder einen Monat her. Da ging es ja um die Frage, was ist jetzt eigentlich mit diesen Steuergeldern für Masken, die man nie hätte bestellen müssen? Keine Ermittlungen, weil zu wenig Hinweise eingestellt, passiert nicht sozusagen. Also
ja, also ist am Ende ist das, und das sage ich auch ganz offen, ich habe immer den Eindruck, wer die Mehrheit im Bundestag hat, hat auch vor Gerichten nichts zu befürchten.
Mhm.
Und das ist, in dem Fall ist das so mit dem Herrn Spahn. Und wenn der nicht von innen abgeschossen wird, also wenn ihn nicht seine eigene Fraktion zum Abschuss freigibt und sagt, also wir wollen den jetzt loswerden, wird sich auch niemand von außerhalb an den rantrauen und wirklich was machen.
Mhm.
Ja, die Grünen haben gehofft, sie könnten ihn so anschießen, dass das von innen auch passiert. Aber ich glaube, die Rechnung ist nicht aufgegangen.
Mhm. Wenn Sie noch an die Sitzung der Enquete-Kommission denken, Sie haben jetzt schon Sachen genannt, aber war noch irgendwas, wo Sie denken, Highlight im positiven Sinne oder im negativen Sinne oder eine Erkenntnis, die vielleicht auch die Öffentlichkeit gar nicht so richtig mitbekommen hat, wo Sie gemerkt haben, boah, das wäre eigentlich relevant, was hier gesagt wird, das müssten viel mehr Leute wissen?
Ja, das war die Sitzung mit der Frau Professor Scheibenbogen.
Mhm.
Das ist jemand, die hat eine eigene sogenannte Long-Covid, ich sage immer noch sogenannte Long-Covid-Ambulanz, die sitzt in der Charité, und ich hatte mich darauf gefreut, weil ich hatte die schon mal, ich glaube 6 Wochen vorher war die im Gesundheitsausschuss in einer nicht öffentlichen Sitzung, da ging es auch um ME-CFS und Long-Covid und Behandlungsmöglichkeiten, und da konnte ich die schon befragen, und da habe ich gemerkt, wie eigenartig ihre Antworten zum Thema Long-Covid sind und Unterscheidungen zwischen sogenannten Long-Covid und Post-Vac, also Impfschäden. Und dass es da labordiagnostisch nichts gibt, was die zu Rate ziehen können, um das überhaupt zu unterscheiden. Also gibt es jetzt einen Test, wo ich das eine vom anderen unterscheiden kann? Nee, offiziell gibt's den nicht. Angeblich gibt's welche, aber die Frau Scheibenbogen sagt offiziell in die Runde rein, nein, den gibt's nicht.
Also ich hatte hier Experten, die sagen, den Test gibt's, aber wir bleiben mal bei dem, was Sie gesagt
Richtig.
Haben.
Richtig, ja. Und ich würde es auch gut finden, wenn es den Test gibt. Aber der Test scheint zumindest in der Corona-Medizin unerwünscht zu sein.
Mhm.
Gründe können wir da nachher nochmal drüber sprechen. Und ich hatte sie befragt, wie sieht's denn aus? Wie viele Long-Covid-Fälle haben sie denn in der Bundesrepublik? Und dann kommt die Frau und sagt, es gibt dazu gar keine Zahlen.
Mhm.
Sie hätte Zahlen aus den USA. Ich sage, nee, wir sind hier Corona-Enquete Deutschland. Ja, es gibt noch eine wunderbare Studie aus Großbritannien. Ich sage, können Sie mir jetzt mal eine Zahl sagen, über wie viele Leute wir hier sprechen? Hatte sie nicht. Also die Long-Covid-Spezialistin von der Charité kann dazu gar keine Auskunft geben. Und dann hat sie sich wirklich auch mehrmals selbst widersprochen. Ich kann mich erinnern, der Dr. Nails hatte was zum Thema Spike-Proteine gesagt und sagt, sind das, ist das nicht das Gefährlichste an Corona als solchem? Wieso können wir das dann auch noch spritzen? Und sie hat diesen Widerspruch. Ja, wieso spritzen wir das? Wir spritzen einen sogenannten Impfstoff und dann produziert die körpereigenen Zellen produzieren dann die Spike-Proteine. Mhm. Aber das ist doch das Giftigste. Und dann hat sie, da ist sie da hin und her gesprungen. Deswegen ist das auch, das müsste man sich unbedingt nochmal angucken, weil dann merkt man eins: Diese Frau versucht uns immer noch die Impfung zu verkaufen, weiß aber, dass die Spike-Proteine, die entweder Corona selbst produziert oder die durch die Impfung produziert werden, hochtoxisch sind und kann den Widerspruch selber nicht erkennen. Mhm. Sagt aber dann auch in ihrer Ambulanz, ich glaube, Tom Lausen hat das mehrmals nachgefragt, wie viele Leute in ihrer Ambulanz sind denn vorher geimpft? Er sagte, mehr als die Hälfte. Und ich sage, was ist denn mehr als die Hälfte? Und dann hat sie irgendwann gesagt, 80-90%. Mhm. So, sie hat also 80-90% aller ihrer Patienten sind geimpft und werden offiziell unter der Rubrik Long-Covid geführt. Und auf meine mehrmalige Nachfrage, ich sage, wie unterscheiden Sie es denn? Womit unterscheiden Sie es? Naja, wir machen eine Anamnese, was ist zuerst aufgetreten, was ist danach? Und dann stellt sich raus, Sie haben keine Labordiagnostik, um es zu unterscheiden. Und Sie wollen auch keine Labordiagnostik, weil Sie, und das ist meine Vermutung, Angst haben zu sagen, es stellt sich raus, dass doch viele der sogenannten Long-Covid-Fälle einfach auch Impfschäden sind. Mhm. Und für mich wäre es wichtig, und damit man nicht sagt, ich will nur das eine Narrativ bedienen, ich würde gerne, dass das unterschieden werden kann. Und ich würde es auch gerne haben, dass wirklich nach den Ursachen geforscht wird, dass den Leuten geholfen werden kann. Weil weder der eine noch der andere, also es gab schon immer Spätschäden von viralen Erkrankungen, das ist ja nichts Neues. Aber die Ursachenforschung, da wird das Gas rausgenommen, da wird gesagt, nee, immer weniger Geld, wollen wir eigentlich am Ende auch nicht wissen. Mhm. Jetzt haben sie ein paar Medikamente freigegeben, da sind auch Psychopharmaka dabei, um mehr oder weniger Long-Covid und ME/CFS zu heilen, was damit ja nicht möglich ist. Also es geht da völlig in die falsche Richtung. Und für mich ist immer die Frage, was ist die Ursache? Kann ich die beheben, damit ich dann wirklich irgendwann die Leute wieder in einen gesunden Zustand reinkriege? Und das scheint aber überhaupt nicht das Interesse zu sein, sondern sie versuchen, sagen, das ist Long-Covid, lasst euch trotzdem impfen, weil dagegen hilft's. Und dann sagt aber, ja, eine der Nebenwirkungen der Impfung ist Long-Covid. Mhm. Das sagt Lauterbach, das sagte Frau Scheibenbogen. Und da sage ich, da bin ich aber raus. Ja. Da bin ich raus, weil das ist wirklich eine Frechheit, wenn er dann sagt, oh, lasst euch trotzdem
impfen. Die Impfung sollte ja auch mal vor Long-Covid schützen.
Das sagt wurde man mal gesagt. Ja, das ist, sagt man. Und andererseits, ich habe auch Lauterbach bei meiner Regierungsbefragung gefragt, es ist doch eine Nebenwirkung. Da hat er gesagt, ja, aber das würde dann trotzdem vor schweren Verläufen schützen. Also es ist so absurd, diesen Leuten bei ihren Erklärungen zuzuhören. Und da Frau Scheibenbogen war wirklich ein spannender Tag. Weil man auch merkte, dass diese Geschichte Long-Covid, kann man ja nochmal nachgucken, wann ist das Wort Long-Covid überhaupt aufgekommen? Im Frühjahr 2021. Vorher gab es das nicht. So, was hat angefangen in 21? Okay, Ende 20, Anfang 21 haben sie angefangen zu impfen. Und seitdem wird alles, was schwierig ist, unter Long-Covid zusammengefasst.
Man könnte natürlich einwenden, Frühjahr 21 ist so viel Zeit, dass man da rausgefunden hat, dass ein Jahr nach Infektion Long-Covid entsteht. Also beides ist möglich.
Wäre eine Variante.
Ja.
Ja. Was mir aber auffällt, ist, dass wir hatten auch eine Sachverständige, ich komme jetzt nicht auf die Wort, glaube ich, Genesen Kids. Die war dort und erzählte auch über Long-Covid-Fälle.
Das ist ein Verein, der sich für Genesene, also für Betroffene von Long-Covid einsetzt?
Und erzählte, und es war wirklich auch eine emotionale Geschichte, weil es ihren Kindern wirklich schlecht ging. Mhm. Und dann sitze ich da und recherchiere nochmal und stelle fest, der erste Artikel, den ich aufrufe, sagt sie in diesem Artikel, also der wurde ja nicht im Mund gelegt, alle meine Kinder sind mehrfach geimpft. Mhm. Steht dann dort da, aber sagt, das ist Long-Covid und es ist alles ganz furchtbar. Erwähnt aber in diesem Zusammenhang nicht einmal, dass ihre Kinder auch geimpft worden sind. Und ich will weder das eine ihr zu oder das andere ihr zuschreiben, aber das eine wegzulassen und nur auf der Long-Covid-Schiene zu reiten und dann auch noch zu sagen, Impfung würde nützen. da bin ich wirklich raus. Dann sage ich, Leute, entweder ihr seid ehrlich zu euch selber, vielleicht auch zu euren Kindern. Mhm. Und sie hat die Kinder ja immer, also das war in dem Artikel zu lesen, und das war keiner eine Zeitung, die uns in irgendeiner Form nahesteht. Das war, ich weiß nicht, war der Zeit, glaube ich. Also da hatte man sehen können, ja, da gab es eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte wurde aber explizit gerade da in dem Bereich weggelassen.
Was ist denn so Ihr Eindruck, wenn Sie auch hier sozusagen hinter verschlossenen Türen kommen diese Aussagen, die Spahn und andere da tätigen müssen, weil Sie sie ja fragen, was ja sozusagen die anderen Fraktionen niemals fragen würden. Kommen diese Antworten vielleicht doch irgendwie in irgendeiner homöopathischen Dosis bei den anderen Fraktionsmitgliedern an? Also fängt bei denen in irgendeiner Form, ist wahrscheinlich eine Vermutungsfrage, ein Prozess an. Er hat gerade gesagt, dass nie ein Fremdschutz garantiert war. Kommt es bei den Leuten an oder wird das schon, also bekommen sie da irgendwas zu mit?
Also zumindest bei den sichtbaren und lauten Akteuren kommt davon scheinbar gar nichts an. Mhm. Es gibt ja immer mal so ein paar MdBs und auch Sachverständige, die kaum zu Wort kommen. Wie die dann in ihrem Inneren das registrieren, kann ich nur vermuten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere auch zusammengezuckt ist. Ja, aber er wird es natürlich nie nach außen rüberbringen oder sagt irgendwas dazu. Das wäre also für die politisch das Todesurteil. Also egal, dort darf nichts gesagt werden, was nicht der Geschichte Corona war, das schlimmste Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dem wird in allem, was gesagt wird von den anderen Fraktionen, wirklich komplett entsprochen und es wird so kommuniziert. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere zuckt und sagt, das wusste ich jetzt ja so gar nicht und wieso kann der das einfach so sagen? Aber es spricht darüber keiner mit uns. Mhm. Ja, es gibt manchmal Flurgespräche in anderen Ausschüssen, also auch im Gesundheitsausschuss rede ich mit Leuten von den anderen Fraktionen und wir tauschen uns mal aus. Und nein, das findet dann nicht eins zu eins im Ausschuss dann statt, aber es gibt da schon einen Meinungsaustausch. Das findet da in der Enquete-Kommission nicht statt, sondern es ist eher so eine sehr aufgeladene Stimmung, die teilweise auch zu Angiftereien führt, wenn die Kamera aus ist. Also wo dann sagt, ja, Sie haben und das ist, Sie sind, Sie spalten das Land. Also der Professor Rosenbrock von Linken, der legt sich regelmäßig mit Tom Lausen und Homburg an und versucht klarzumachen, dass er die alleingültige Weisheit in sich trägt und wir alle nur Schwurbler sind. Mhm. Und das in einer Art und Weise grenzwertig.
Mhm. Was, ja irgendwie auch, Sie haben es auch schon genannt, verständlich ist bei dem Ganzen vorgeschehen. Ne? Es ist natürlich, jeder hat sich geäußert, jeder hat Entscheidungen getroffen, auch persönliche Entscheidungen getroffen. Die jetzt alle in Frage zu stellen, wäre natürlich enorm.
Für mich ist es das nicht. Ich bin immer noch jemand, der sag mal, Politiker sollten nie sagen, dass sie mal falsch lagen. Mhm. Kann das für mich sagen, ich mache das immer noch. Wenn ich sage, hier lag ich falsch, ich muss meine Meinung nicht anpassen, sondern ich sage, ich habe andere Informationen, ich lag falsch, ich kann auch für mich eingestehen, dass ich da falsch lag. Mhm. Und der Grund, warum die politische Landschaft in Deutschland so ist, wie sie ist, ist diese Unfähigkeit, auch mal Fehler einzugestehen. Ja? Also jeder Mensch macht in seinem Leben diverse Fehler, wir alle. Keiner kann sagen, er ist da fehlerfrei. Also können Politiker auch nicht fehlerfrei sein. Und diese Glaubwürdigkeit, die nicht existiert im Moment, ist darauf zugrunde gelegt, dass jeder da draußen sagt, die haben noch nie einen Fehler eingestellt. Die können die größten Mumpitz machen und sagen nicht, ja, da war was verkehrt. Wir würden das beim nächsten Mal anders machen. Also ihre Hauptproblematik, Glaubwürdigkeit in der Politik, haben sie selber verursacht, indem sie einfach niemals sagen, wir haben hier einen Fehler gemacht. Ja, auch Spahn zum Beispiel hätte ja sagen können, also ja, ich habe irgendwie zu viele Masken bestellt. Und ja, ich hätte irgendwie, aber nichts davon. Egal, welche Akteure da kommen, sie bleiben bei ihrer Geschichte und das ist nichts Menschliches. Also normalerweise müsste man sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Tut mir furchtbar leid. Ich habe daraus gelernt. Ja, und wenn Leute keine Fehler eingestehen, können sie daraus auch nicht lernen. Und das ist für alles, was dann in der Zukunft kommt, eine Katastrophe. Der macht das ja alles genauso und vielleicht wieder schlimmer. Mhm. Davon haben die Leute natürlich auch Angst.
Ja, Karl Lauterbach hat ja mal in einer Sendung gesagt, die Wahrheit ist der politische Tod.
Sehe ich nicht so.
Ja, aber wahrscheinlich die Leute, die ihre Fehler nicht eingestehen wollen, sehen es eher so.
Ja, für Karl Lauterbach ist die Wahrheit natürlich der politische Tod. Und deswegen wird er das, was Karl Lauterbach ausmacht, wird wahrscheinlich immer so bleiben. Und ich werde nie einen anderen Karl Lauterbach sehen, als den wir in der Corona-Zeit oder jetzt erlebt haben. Immer in demselben Tonfall, immer in derselben Selbstsicherheit, alles richtig gemacht zu haben. Also von Karl Lauterbach eine Läuterung zu erwarten, das wäre, glaube ich, sehr weit ins Positive gegriffen. Kann ich noch nicht feststellen.
Kommen wir mal zu Fehler eingestehen. Und die AfD, ich habe natürlich geguckt, was die AfD, da waren sie noch kein Mitglied im Bundestag, völlig klar, aber anfänglich, 12. März oder die ganze, sozusagen, ich habe sie am Anfang des Gesprächs auch gefragt, wie haben sie es persönlich am Anfang erlebt? Und ich habe natürlich auch geguckt, was hat die AfD frühzeitig gemacht? Und ich erinnere mal an ein paar Aussagen. Alice Weide sagt, 12. März 2020, das ist genau der Tag, wo dann die Schulen geschlossen wurden, einen Tag später. Man überlässt die Bürger sich selbst. Als Vorwurf sozusagen. Ich fordere die Bundes- und Landesregierung auf, dem Beispiel vieler europäischer Länder zu folgen und endlich die entsprechenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung einzuleiten. Also sie wollte mehr Maßnahmen. Das Handeln der Politik ist fahrlässig und gefährdet Leib und Leben der Menschen in unserem Land. Sie wollte also mehr Maßnahmen, der Staat sollte durchgreifen. Der bildungspolitische Sprecher der AfD, damals Götz Frömming, 12. März, da ging es genau um die Schulschließung, die wir jetzt wissen, dass das RKI sie niemals empfohlen hat generell, sagte, die Kultusminister müssen jetzt endlich handeln. Praktisch alle unsere Nachbarländer haben inzwischen vorsorglich flächendeckende Schulschließungen oder vorgezogene Ferien gemacht. Das heißt, die AfD war zu dem Zeitpunkt genau im selben Sprech wie dann danach die Bundesregierung oder zu der Zeit in einem ähnlichen Sprech. Gab es jemals einen Prozess intern, den Sie mitbekommen haben, vielleicht auch seitdem Sie Mitglied sind, wo die AfD selber geschaut hat, warum haben wir eigentlich am 12. März ohne valide Daten, wie wir jetzt wissen, auch Schulschließung ohne valide Daten, Sachen gefordert, die wir jetzt aber bei den anderen so scharf kritisieren?
Also ich war, wie Sie schon richtig gesagt, ich bin ja erst im Oktober 21 im Bundestag gekommen. Ich habe von diesem Prozess gehört. Ja, ich war selber nicht dabei. Ich kann nur sagen, die beiden, die Sie jetzt erwähnt haben, haben sich sicherlich in ihren Aussagen auf gewisse Fachpolitiker verlassen, die ihnen vielleicht sagen, hier ist unsere Expertise, wir sehen das als gefährlich an. Dass das im Nachhinein falsch war, kann ich jetzt für mich nicht sagen, wann das thematisiert worden ist. Mhm. Sie können sich ja vorstellen, also von März 2020 bis Oktober 2021 ist viel Zeit ins Land gegangen. Wie der Prozess dort war und warum der sich in die andere Richtung bewegt hat, kann ich wirklich nicht sagen. Ich bin froh, dass es passiert ist. Erstmal Nummer eins. Wir haben zumindest, das kann ich für unsere Fraktion sagen, dass wir in bestimmten Bereichen wirklich eine intensive Diskussion führen, um für uns eine Position zu bekommen, die der Realität nahe kommt. Also unsere Betrachtungsweise. Es ist in vielen Bereichen so, dass ich gehe davon aus, dass es in Corona genauso war. Was ich merke, dass es auch bei uns immer so eine Ost-West-Geschichte gibt und dass sich das Team Vorsicht eher so im Westen befindet. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das Team ja Freiheit dann doch ein kleines bisschen mehr im Osten. Mhm. So. Und ich weiß, dass sich das Team Freiheit dann am Ende durchgesetzt hat. Es muss irgendwann im Laufe des späteren Frühjahrs, Anfang des Sommers gewesen sein und sich die Position dann verändert hat. Nachdem mehr Wissen und nachdem die Problematik, es ist dann doch weder so infektiös, es ist weder so tödlich und die ganzen Dinge, die uns erzählt worden sind, sind so nicht richtig. Und ich weiß nicht, ob sich da einer der Sprecher von Bildern hat beeindrucken lassen oder was auch immer. Ich würde das im Nachhinein, ich muss sagen, ich kenne die beiden Aussagen, ich glaube, ich habe die von Götz Frömming habe ich noch nie gehört, die von Alice Weidel, kann ich mich erinnern, dass das mal thematisiert wird. Ich würde sie dazu auch wirklich nochmal befragen, weil es ist für mich auch schon ein wichtiger Punkt, um zu sagen, was hat bei dir dann die Änderung hervorgerufen? Wo war denn der Punkt zu sagen, ich sehe das jetzt anders? Mhm. Und es ist ja quasi genau umgeguckt. Erst haben die vermeintlich konservativen rechten Parteien gesagt, wir müssen Vorsicht walten lassen. Und die vermeintlich Linkeren haben gesagt, es ist alles in Ordnung. Und dann kippte das plötzlich um und es war dann genau umgedreht.
Genau.
Es war schon sehr eigenartig, wie so die Stimmung plötzlich von dem einen in das andere Extrem jeweils über die Lager kippte und sagten, wir wollen ja doch mehr Freiheit. Und die anderen sagten, nee, wir wollen jetzt doch alles einsperren. Also das war rückblickend auch eine sehr, sehr verwirrende Situation, wie schnell dann plötzlich gesagt wurde, jetzt ist es plötzlich gefährlich. Bis dahin war es nicht gefährlich. Und ab dem 15., ich zitiere immer wieder diese Nachricht des Bundesgesundheitsministeriums, dass, die hat es, glaube ich, am 14.03. das war, glaube ich, auf X, damit noch Twitter, rausgeschickt, dass Fake News verbreitet würden wollen, dass freiheitseinschränkende Maßnahmen geplant sind. Es würde alles nicht stimmen. Bitte helfen Sie, diese Verbreitung zu verhindern. Und am einen Tag später haben sie einen Lockdown beschlossen. Mhm. Vielleicht war der am 14. auch schon klar, dass sie ihn beschließen wollen. Aber ich kann mich erinnern, am 15. war ein Sonntag. Und ich habe dann gehört, dass ab 2 Tage, 3 Tage später alle Läden zu sind. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt zwar abgekommen vom Thema, ich kenne den Aufarbeitungsprozess nicht, muss ich sagen. Wir sind aber eine Truppe, das kann ich sagen, es wird bei uns sehr lange diskutiert. Es gibt nicht einen, der sagt, wir machen das jetzt so und dann ist das in Stein gemeißelt. Sondern wenn wir sagen, es gibt jetzt hier neue Erkenntnisse, meine Kollegin Baum aus Baden-Württemberg, die sagte auch, ja, wir waren am Anfang auch viel vorsichtiger und dann kamen nach und nach Informationen, die unsere Position verändert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das war übertrieben und wir sehen das jetzt anders. Was man da an Bauchgefühl vielleicht mit einbringen sollte, um zu sagen, ich sehe es gleich als nicht so problematisch an. Vielleicht ist das nicht bei allen Menschen gleich verteilt, dieses Bauchgefühl, um zu sagen, hier sehe ich keine großen Risiken. Mhm. Aber vielleicht reicht die Antwort ja aus.
Ja, ich wollte einfach darauf hinweisen, weil wir wissen, niemand weiß natürlich, was die AfD getan hätte, wenn sie zum Beispiel Regierungsverantwortung gehabt hätte. Und an beiden Statements liest man ja sowas raus wie, oh, alle anderen Länder handeln. Wir müssen jetzt auch irgendwas tun. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ja, Das ist keine... nach dem Motto, man hätte es da schon besser wissen müssen. Aber man sieht daran, dass in dieser Massenpsychose, in dieser Panik, die da erschaffen wurde und herrschte, auch die AfD dachte, also wenn alle jetzt Schulen schließen, müssen wir ja auch irgendwas machen. Wir müssen als Politiker ja handelnd auch wirken, weil das Schlimmste ist ja teilweise zu sagen, boah, wir wissen nichts genau, was wir können jetzt nichts tun. Und deshalb ist die Probe aufs Exempel, wie glaubwürdig das dann ist, wäre dann nur zu erfahren, wenn jemand in Regierungsverantwortung gewesen wäre und auch gesagt hätte, wir stellen uns jetzt gegen alle europäischen Länder, außer vielleicht die Schweden, und sagen, wisst ihr was, egal ob Bilder in Bergamo, wir gucken, was ist bei uns relevant, wir fragen das RKI, aber das wissen wir jetzt nicht. Aber ich finde es wichtig, diesen Widerspruch nochmal aufzuzeigen.
Nee, ich halte das auch für extrem wichtig. Und ich muss sagen, wenn wir Zugang zum RKI und zum Paul-Ehrlich-Institut gehabt hätten und wenn wir in Regierungsverantwortung gewesen wären, hätten wir vielleicht diese Zugänge gehabt oder hätten sie eigentlich haben müssen. Und dann hätte sich aus diesem Wissen heraus vielleicht auch eine völlig andere Position ergeben. Es war also im Moment war es ein Panikeffekt. Mhm. Und dann, wie reagieren wir jetzt? War vielleicht aufgrund der noch mangelnden Wissensdichte noch nicht anders zu sehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten,
klar,
wenn wir Chef vom RKI und Robert-Koch-Institut gewesen wären. Ich hoffe, wenn man da jetzt reinguckt, dass man sagt, ja, es gab zu diesem Zeitpunkt gar keinen Grund. Vielleicht wären auch bestimmte Leute nicht in Amt und Würden gewesen und wir hätten auch nicht den einen und auch nicht den anderen Gesundheitsminister gehabt. Mhm. Also weder den Spahn noch den Lauterbach. Mhm. Aber das ist jetzt Geschichten erzählen.
Klar.
Das ist nur so, wir haben diesen Lernprozess gemacht. Ich finde das auch gut so. Mhm. Und ich glaube, wenn wir in eine ähnliche Situation kommen, läuft das auch komplett anders. Weil einfach, das war auch für uns neu. Und die Reaktionen sind sicherlich, je nachdem, wie man das, aus welchem Blickwinkel, mit welchen Informationen, sind die bis zum gewissen Grad vielleicht auch in dem Moment verständlich gewesen. Mhm. Ja, und solange man noch draus lernt, passt es ja. Mhm. Aber für mich war es von Anfang an so. Ich hatte da nie Angst, ehrlich gesagt. Und wenn ich damals in der Bundestagsfraktion gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch im Team Freiheit gleich von Anfang an mitgespielt. Mhm.
Vielleicht schauen wir noch ein bisschen nach vorne jetzt. Es kommen ja jetzt noch Sitzungen. Also wir sind ja bis 27, läuft die Enquete-Kommission. Welche Erwartungen oder Wünsche haben Sie noch? Was meinen Sie, wird noch möglich sein? Und Sind Sie der Meinung, dass es vielleicht auch noch einen Untersuchungsausschuss gibt? Aber bleiben wir vielleicht bei der Enquetekommission. Was kommt da noch? Welche Sachverständigen? Was erwarten Sie noch? Was hoffen Sie noch?
Ja, Sachverständige werden immer relativ kurzfristig vorher festgelegt. Wir sind jetzt dabei. Wir haben die nächste Sitzung. Wo sind wir denn? Am 23.04. ist die nächste Sitzung. Da geht's um kritische Infrastruktur und die Rolle der Bundeswehr. Da sind wir gerade auch wirklich noch in der Findung, wen wir vielleicht von uns als Sachverständigen einladen würden wollen. Die wir aus der Bundeswehr haben wollen, die kommen nicht. Die kommen auch nicht auf unser Ticket. Und wir sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass auch die anderen Sachverständige einladen, die wir dann befragen können. Mhm. So. Was ich erwarte, ist, dass wir bei den Themen, die die Leute draußen interessieren, mit den Sachverständigen, die die anderen einladen, und mit unseren Sachverständigen versuchen, unsere Wahrheiten, ich sag's jetzt mal so, unsere Wahrheiten, unsere Realität, die wir sehen, die wir erfahren haben, zu dokumentieren. Alles, was wir in der Enquetekommission im öffentlichen Bereich machen, gibt's ein Protokoll dazu, und zwar ein Wortprotokoll. Das ist dann wie in Stein gemeißelt, das geht auch nicht wieder weg. Und es gibt die Aufzeichnung. So. Für uns ist es wichtig, in den einzelnen Punkten die Fehler zu benennen, auch unabhängig davon, was die anderen gerade möchten, und unsere Punkte zu spielen, unsere 30 Minuten, die wir jeweils haben, maximal auszunutzen, um einfach zu sagen, der Sachverständige hat dieses Narrativ beseitigt und der Sachverständige ist mehr oder weniger bei seinen nachweisbaren Lügen geblieben, um wirklich durch diese Dokumentation auch einen Grundstein noch zu legen für eine spätere große Aufarbeitung. Das muss ich so sagen. Das ist das, was ich so sehe. Weil wir haben noch nicht drüber gesprochen. Das Problem an Enquetekommissionen und an Untersuchungsausschüssen sind die parlamentarischen Mehrheiten. Es nützt Ihnen beides nichts, wenn Sie keine parlamentarische Mehrheit da drin haben. Wenn Sie also nicht im Untersuchungsausschuss die Mehrheit haben, können Sie weder die Tagesordnung bestimmen, noch die Themen bestimmen, noch die Sachverständigen bestimmen. Sie können überhaupt nichts. Mhm. Ja, wenn Sie im Untersuchungsausschuss, könnten Sie jemanden einladen, dann sagen die anderen, nee, den wollen wir aber nicht. Mhm. Dann kommt der einfach nicht. Mhm. Und dann sagen die, ja, warum habt ihr den, sagen dann die Zuschauer draußen, warum habt ihr den nicht eingeladen? Ich sage, weil wir nur 25% haben. Mhm. Ja, und das ist das Handicap von Enquetekommissionen und Untersuchungsausschüssen. Das Ganze funktioniert nur mit einer parlamentarischen Mehrheit im Rücken, dass Sie sagen können, wir wollen die Themen, die Sachverständigen, und die befragen wir nicht einmal, sondern die kommen auch fünfmal. Mhm. So lange, bis wir sie so hart befragt haben, bis die Themen, die wir noch nicht erörtert haben, endgültig geklärt sind. Und das kriegen sie unter den aktuellen Bedingungen nirgendwo hin, in keinem Bundesland. Ich gucke immer mal ein bisschen neidisch nach Brandenburg, weil die in ihrer Enquetekommission, die haben da übrigens viel mehr Zeit, diskutieren viel, viel mehr. Ja. Das fehlt bei uns komplett. Und da sehe ich auch immer mal, dass Abgeordnete der anderen Fraktionen sagen, wir sehen das auch kritisch, das ist ab und zu einer vom BSW, und die sind dann dichter an der Realität. Am Ende werden wir jetzt gucken, dass diese 12 Sitzungen, die wir noch haben, maximal auszunutzen, unsere Themen zu spielen, unabhängig der schwurbeligen Tagesordnungsthemen. Also es wird immer so formuliert, dass möglichst kein Ansatz für kritische Punkte bleibt. Damit dann der Frau Hoppermann wieder sagen kann, das gehört nicht zum Thema, die Frage dürfen sie nicht stellen, ihre Antwort wird unterbrochen. Das ist ja so ein Spiel, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Was auch passiert, dass man die Themen so formuliert, dass die kritischen Punkte, die man eigentlich hätte, davon offiziell nicht abgedeckt sind. Mhm. Ja, also Thema Impfung kommt nur einmal dran in knapp 2 Jahren. Ist für mich ein absolutes No-Go. Mhm. Ja. Impfstoffentwicklung kommt offiziell gar nicht dran. PCR-Tests kommt offiziell gar nicht dran. Die Ausgrenzung der Opposition im Sinne von die 20%, 30%, 40%, die mit Corona ein Problem hatten, kommt auch nicht dran. Die Medien, wie die in der Zeit agiert haben, kommt auch nicht dran. Mhm. Ja, also die Dinge, wo ich einfach sage, da müsste man wirklich mal mit dem Finger drauf zeigen, werden einfach von vornherein weggelassen. Deswegen hatten wir einen Antrag gestellt, das Ganze zu erweitern, dann wären das von jetzt 12 Sitzungen, würden wir noch 20 haben. Ohne die Enquetekommission hätten wir nur um 1,5 Monate verlängert. Aber wir hätten die ganzen wirklich wichtigen Themen aus der Zeit noch bespielen wollen. Wird natürlich abgelehnt. Aber der Antrag ist da, den kann man auch einsehen. Wir geben uns zumindest noch Mühe und signalisieren, hier fehlt uns was. Ja, und deswegen werden wir mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die werden wir maximal ausnutzen. Unsere jeweils 30 Minuten werden wir maximal ausnutzen, um Dinge ins Protokoll und aufs Band zu kriegen, die nie wieder weggehen.
Sie haben im Vorgespräch sowas gesagt wie, Corona war gut oder ideal dafür, um was über Politik zu lernen, weil es so schnell ging. Und was haben Sie jetzt über Politik gelernt, sozusagen durch die Pandemiepolitik, was Sie vorher nicht wussten, was vielleicht auch auf andere Felder zutrifft?
Ja, ich sag, Corona hatte einen positiven Effekt. Viele Menschen haben gemerkt, dass es wird ihnen was erzählt. Dann wird ihnen am nächsten Tag was anderes erzählt. Dann gibt es eine Verordnung, die wieder was anderes sagt. Dann wird gesagt, sie dürfen 22 Uhr nicht raus, weil dann ist es alles noch hochinfektiös. Sie dürfen sich nur noch 15 Kilometer bewegen. Sie dürfen nur noch im Uhrzeigersinn um den See spazieren gehen. Also die alle Absurditäten.
Nicht auf der Bank sitzen und ein Buch lesen?
Nicht alles. Mhm. Nicht auf der Bank sitzen und ein Buch lesen. Also alles Dinge, wo jeder mit normalem, gesunden Menschenverstand sagt, das ist doch jetzt absoluter Blödsinn. Mhm. Und dadurch, dass die Zeitfenster bei Corona so kurz waren, also von, das ist jetzt eine Verordnung, morgen ist sie nicht mehr richtig, hier ist die Lüge zu sehen, haben viele Leute in der Realität mitgekriegt, dass das, was früher immer Tagesschau erzählt, das zwei Tage später ist was anderes. Da ist diese Glaubwürdigkeit, was die Medien betrifft, was Politiker betrifft, was teilweise Gesetze betrifft, so ins Wanken gekommen, dass die Menschen jetzt, und das ist mein Eindruck draußen, insgesamt mehr hinterfragen. Mhm. Also einfach sagen, stimmt denn das? Was könnte denn noch ein Grund dafür sein, dass sie uns das jetzt erzählen? Und das betrifft ganz viele Politikbereiche, die genauso funktionieren, die aber aufgrund ihrer extremen Zeitfenster, in denen die sich bewegen, merken die Leute nicht mehr, dass die Geschichte, auf der alles basiert, schon 20, 30 Jahre zurückliegt. Also Klima, wir retten das Klima, ist für mich auch so ein Thema. Da wird dann natürlich, ja, sagen dann Leute, wollen wir Windräder vor der Tür? Nee, wollen wir nicht. Die bauen uns hier alles voll, es funktioniert nicht, und sie bauen trotzdem. Und dann sagen dann erwachsene Leute, ja, aber wir müssen ja trotzdem irgendwas tun. Also sie haben den Anfang der Geschichte, ist denn CO2 das Problem oder nicht? Da denkt gar keiner mehr drüber nach. Sorgt das für eine Veränderung oder nicht? Sondern sie sind so weit weg von der eigentlichen Ursprungsidee, dass nur noch dieses, wir wollen keine Windräder, aber wir müssen ja unsere neue Energie in irgendeiner Form anschieben. Wie werden wir denn CO2 frei? Und die denken dann nur noch ab da. Mhm. Und das, was davor war, wird völlig ausgeblendet. Ja, und das ist bei Corona Gott sei Dank nicht so. Und viele haben in unterschiedlichsten Lebensbereichen negative Erfahrungen gemacht. Wer Kinder hatte, weiß, was passiert ist. Wer ein Geschäft hatte, wer im Dienstleistungsbereich war, der sagte, wir sind nicht essentiell, hat seine Erfahrungen gemacht. Der sagte, ja, bei mir im Laden sind, also bei mir persönlich, 200 Quadratmeter Geschäft, da sind im Schnitt vielleicht 5, 6 Leute gleichzeitig drin. Das muss schließen. Ich gehe in den Supermarkt, zu diesem Zeitpunkt, da haben sich Tausende getummelt. Und das war offen. Also jeder Supermarkt hätte nach Infektionsgeschehen ja quasi hochgehen müssen. Ist aber nicht passiert. Und so hat jeder seine persönlichen Erfahrungen gemacht und gesagt, die haben uns nach Strich und Faden in vielen Bereichen komplett belogen. Mhm. Impfung, Tests, Masken, erst gar keine, dann Schal, dann OP-Maske, dann FFP2, dann bitte auch noch draußen im Freien und immer noch 1,5 Meter Abstand halten. So, wenn man diese Absurditäten sieht, stellt man wirklich alles in Frage und das führt meiner Meinung nach wieder mehr zu dem Bewusstsein bei den Leuten, wie wichtig doch eigentlich Freiheit ist. Ja, weil das ist so hart eingeschränkt worden und grundlos, dass das hoffentlich auch in allen anderen Politikbereichen zu mehr Nachdenken führt und sagt, ist das überhaupt nötig? Oder wem nützt es? Ja, wem nützt es? Wer hat das Geld verdient? Wer hat es bezahlt? So mal mein Thema, ich sag, guckt bitte, wer hat am Schluss mehr Geld und wer hat es bezahlt? Bezahlen tut's immer ihr. Hm. Wer hat's am Schluss? Das ist der Profiteur. Und alles, was sie euch erzählen auf dem Weg dorthin, ist meistens völliger Mumpitz. Mhm. Ja, darum geht's gar nicht. Es geht, das von da das Geld nach da zu transportieren.
Also follow the money sozusagen.
Immer, mhm. immer. Es gibt keinen Politikbereich. Das kann man immer nachgucken, wo es nicht um Geld geht, ja, oder um Macht, die dann auch wieder zu Geld führt. Mhm. Und das kann man in allem durchexerzieren. Vielleicht haben Sie ein Beispiel, wo das nicht so ist. Mir fällt keins ein. Mhm. Ja, ob ich das in Griechenland sehe, wo ich sage, ja, na klar haben Leute Interesse dran, Krieg anzufangen und Waffen zu verbrauchen. Und dann wird das Erdöl teurer und dann wird das Erdgas teurer. Und ja, da sitzen welche, die kommen aus dem Geldsehen gar nicht mehr raus. Mhm. Aber nicht die Leute, die es an der Tankstelle bezahlen müssen. Mhm. Und so ist der Effekt. Und das war das Positive an Corona. Wenn es denn was gab, dann war es das. Dass die Leute anfangen, mehr zu hinterfragen und zu sagen, ich lasse mir das auch nicht mehr gefallen. Mhm. Ich gehe halt auf die Straße, ich gehe mal zum Demonstrieren, weil ich der Meinung bin, hier läuft irgendwas an meinen Interessen als Mensch, als Familie, für meine Kinder, für das, was ich im Leben will, läuft was vorbei und das akzeptiere ich einfach nicht mehr. Mhm. Weil ich will auch, mir ist es so, ich will in so eine Corona-Situation, das war wirklich der Abschnitt in meinem Leben, der ist mit Abstand der einschneidendste gewesen. Wenn ich wovor was Angst hatte, dass die Verrückten sich durchsetzen. Und dass die sagen, ihr seid ungeimpft, ihr seid zu wenig getestet, wir sperren euch ein. Mhm. Und die Leute, die das laut gesagt haben, davon gab es hier noch. Mhm. Was ist, wenn die sich durchsetzen? Dann landen wir wegen so einem Wahnsinn irgendwo in was auch immer. Und wir waren noch nie, ich ehrlich gesagt, wir waren noch nie in meiner, ich bin jetzt über 60, war noch nie in meinem Leben so dicht dran in so einer Situation, dass ich sage, hier gibt es jetzt plötzlich eine Gruppe, die sagt, ihr seid raus. Und die legt das einfach fest. Mhm. Die Medien hauen mit drauf. Und dann sagen die, und wenn ich die Auseinandersetzung auf der Straße gesehen habe zwischen Leuten, die sagen, Maske, nicht Maske, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Was diese Psychose, die sie dort den Leuten mit aufgegeben haben, was die gemacht hat. Es war wirklich mit Abstand das Extremste in meinem Leben.
Ich glaube, da geht's vielen Leuten so, ehrlich gesagt, was sie sagen. Zum Schluss noch eine offene Frage. Gibt's noch irgendwas zum Thema Enquete-Kommission und Corona-Aufarbeitung, was Ihnen noch wichtig ist, was vielleicht der Zuschauer, die Zuschauerin noch gehört haben sollte?
Ja, also was mir wichtig ist, ist, Sie können uns alle besuchen kommen.
In der Enquete-Kommission.
Richtig. Mhm. Sie können und wir würden uns freuen. Also wir als Fraktion, die anderen freuen sich nicht.
Aber man muss leise sein, wenn man kommt.
Man muss leise sein und man darf nicht klatschen. Das haben natürlich alle gesehen. Und ich habe kommen Sie uns besuchen. Vielleicht können Sie das unten drunter die E-Mail-Adresse einblenden. Nachher, wo man sich offiziell anmelden kann. Und dann wird man dort eingelassen und kann quasi die öffentliche Sitzung von Anfang bis Ende verfolgen. Dann sitzt man auf den Besuchertribünen und kann dort zuschauen. Ja, man sollte leise sein. Mhm. Und in der letzten Sitzung mit Lauterbach hat, glaube ich, einer nach meinem letzten, da bin ich sehr emotional geworden am Schluss, weil mich die Art und Weise von Lauterbach wirklich auch triggert, muss ich so sagen. Und er mich ein paar Mal unterbrechen wollte. Und ganz ehrlich, lass mich nicht mehr von Lauterbach unterbrechen. Die Zeiten sind vorbei, als er noch Minister war. War das manchmal umgedreht, dass er am anderen Ende des Mikrofons da stand. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Und hat eine ältere Dame, die hat mich danach nochmal angesprochen, hat irgendwie gesagt, ich habe doch nur einmal so gemacht. So, und viel mehr hat sie auch nicht gemacht. Das war, sagen sie, um die 80 mit dem Rollator. Und die ist dann von der Bundestagspolizei rausgebracht worden. Mhm. Weil die Frau Hoppermann gesagt hat, da oben wird nicht geklatscht. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin im Kommunal, bin ich auch Ausschussvorsitzender. So, ich weiß also, wie man das vielleicht auch macht. Und dass man einfach sagt, hier ist eine emotionale Stelle. Die lasse ich einfach durchlaufen. Warum? Weil das sind die Bürger, wir machen das für die. Dass das die Frau Hoppermann nicht so sieht. Dass das die CDU, CSU und die SPD und die Grünen und die Linken nicht so sehen. Dass die Leute, die da oben sitzen, dass das die Wichtigen sind. Und dass deren Meinung auch in irgendeiner Form gehört werden muss. Das haben die damit einfach gezeigt. Hm. Und diese nicht vorhandene Sensibilität, sagen, ich lasse das jetzt einfach laufen, zeigt eigentlich alles, wie diese Leute ticken. Und dass man eine Oma mit Rollator nicht da oben rausführt, das weiß eigentlich jeder normale Mensch. Insofern, kommen Sie uns besuchen, seien Sie leise, klatschen sie nicht. Wenn sie rausgebracht werden wollen, könnten sie klatschen, aber sie müssen es nicht. Also wir wollen, dass sie dort oben das Ganze sehen und mitbekommen. Das würde ich mir als Wunsch nach draußen vielleicht transportieren. Da würden wir uns sehr freuen. Ja. Mhm. Und noch wichtig, wenn wir in Sachsen-Anhalt, wo ich herkomme, einen Ministerpräsident stellen und eine parlamentarische Mehrheit haben, dann können wir in Sachsen-Anhalt einen Untersuchungsausschuss machen, so wie ich mir den vorstelle zum Thema Corona. Dann haben wir nämlich die Mehrheiten und dann könnten wir in einen Bereich reinkommen, dass wir wirklich in Aufklärung reinkommen. Und das soll jetzt nicht zwingend politische Werbung sein. Ich will nur sagen, dass das wirklich funktionieren würde. Weil in allen anderen Bereichen schaffen wir es ansonsten auf absehbare Zeit nicht. Hm. So, das sind die zwei Dinge.
Wir können unter das Video die Mailadresse tun, damit man der Einladung nachkommen kann. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Ziegler, dass Sie gekommen sind und ausführlich erzählt haben, wie es in der Enquete-Kommission abläuft.
Ich habe zu danken und wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.